Wissen Sie, was die Bilanz eines Unternehmens ist, beziehungsweise was sie umfasst? Ja, wann sie erstellt wird, welchen Zeitraum sie umfasst? Ja, Achtung, Fangfrage. Und was überhaupt so drinsteht? Heute gehen wir recht zügig um die formalen Dinge einer Bilanz, ja, drüber hinweg. Und ich möchte mich eigentlich auf das konzentrieren, was für einen Klein- und Mittelunternehmer bei so einer Bilanz eigentlich besonders wichtig ist und was oft so direkt aus dem Fokus, ja, verloren geht, weil man sich um irgendwelche blödsinnigen Steuerdinge und so weiter kümmert. Also heute geht es in die Details für den Unternehmer und da gibt es dann gleich mal Unterschiede zwischen Steuerbilanz und Handelsbilanz. Und ja, der Staat will das Unternehmen möglichst hoch besteuern und der Unternehmer möchte ja das Unternehmen möglichst gut steuern. Und dafür braucht er halt die Handelsbilanz, wo wirklich das drinsteht, was Sache ist, eben nicht das, was der Staat ihm da aufdrückt. Großunternehmen erstellen jede Menge verschiedener Bilanzen, ja, für verschiedene Steuerbehörden in verschiedenen Ländern und so weiter. Da wissen Sie jetzt, wo die großen Glaskästen und Hochhäuser von diesen Unternehmen herstammen und wer da drin sitzt, ne? Ja. So, das soll Ihnen jetzt mal so einen kleinen Eindruck geben, was es jetzt mit der Bilanz kommt. Keine Sorge, es geht hier nicht um riesige Zahlen. Doch, es geht um riesige Zahlen, aber es geht nicht darum, diese auseinanderzunehmen, sondern wir reden hier verbal über die Bilanz. Da können Sie ein bisschen was lernen und auch für die kommende Krise können Sie da vielleicht aus der Bilanz des einen oder anderen Unternehmens, die ja veröffentlicht werden, auch etwas herauslesen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um die Bilanz und da kennt man so Soll und Haben, Gute und Miese, Vermögen und Schulden und was da so alles gesagt wird. Nee, so einfach ist es nicht. Die Bilanz stellt aus der Sicht des Unternehmens auf der Aktiva-Seite, ist die linke Seite normalerweise, die gezeigt wird, weil die heute so lange sind, kommt die immer zuerst in den Bericht und die andere dann später. So links und rechts kann man schon gar nicht mehr gegenüberstellen, so umfangreich sind die Dinge. Steht also auf der Aktiva-Seite, auf der linken Seite, stellt es die Vermögenswerte eines Unternehmens dar und auf der Passiva-Seite im Prinzip, wie diese Vermögenswerte finanziert sind. So, das scheint normalerweise sagt man, ja, Schulden, das stimmt aber nicht. Es stimmt insofern, dass man sagen würde, ja, das ist eine fiktive Schuld, die das Unternehmen dem Unternehmer gegenüber hat. Und ich sehe es eigentlich eher so, dass das das Eigenkapital ist und keine Schuld, sondern das Ding, womit ich, ja, was ich mir über die Jahrzehnte erarbeitet habe, gemeinsam mit Frau und Familie. Das ist also für uns unser Eigenkapital, was wir also an dieser Stelle jetzt nicht als Schuld, sondern als extrem positiv ansehen. Und ja, und die Herkunft der Mittel müssen jetzt auch keine Schulden sein, sondern man kann dort zum Beispiel Beteiligungen haben. So bei einer Aktiengesellschaft sind es die ausgegebenen Aktien, die im Prinzip beim, ja, an die ein Kapitaleinfluss in das Unternehmen, Zufluss in das Unternehmen, hätte schon fast Einlauf gesagt, bei der Ausgabe dann verursachen. Das hat nichts mit dem Handel der Aktien an den Börsen zu tun. Das sind rein fiktive Marktkapitalisierungen. Das Unternehmen bekommt nur Geld in dem Moment, wo es frische Aktien ausgibt. Entweder beim ersten Mal, nennt sich IPO, oder später bei Kapitalerhöhung. Dann gibt es Geld. Aber zwischendurch das ganze Handeln an den Börsen interessiert das Unternehmen reichlich wenig. Es interessiert nur die Vorstände, die vom Aktienkurs ihre Boni erhalten. So, eine Bilanz umfasst keinen Zeitraum. Das war die Fangfrage am Anfang, sondern sie wird zu einem Stichtag erstellt. Ist also eine Momentaufnahme. Und dieser Moment kann irgendwann sein. Sie gründen Ihre Firma ja nicht zum 1. Januar, sondern irgendwann unterm Jahr. Und zu diesem Tag wird die Eröffnungsbilanz erstellt. Und wenn Sie irgendwann beschließen, ihre Firma zu schließen, dann wird zu diesem Tag eine Schlussbilanz erstellt und entsprechend der Ergebnisse dieser Bilanz werden dann Gelder ausgeschüttet, Zeug vertickt und so weiter. So, aber der Gesetzgeber will nun zu regelmäßigen Abständen eine Bilanz ziehen. Bei uns ist das jährlich. Es muss aber nicht zum 31.12. sein, sondern das können Sie irgendwann machen. Wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertige Whiskys, an den privaten Endkunden in der Getränkebranche für alkoholische Getränke. Wir haben ein sehr, sehr starkes Weihnachtsgeschäft, ist falsch, Geschäft in der kühleren Jahreszeit. Und da macht also der Abschluss an der Bilanz relativ Mühe. Wenn man also ganz viel Kundenkontakt hat und dann noch Bilanzen erstellen, schwierig. Dort in dieser Branche wird vor allem zur Jahresmitte die Bilanz erstellt. Wir sind immer noch dabei, das zum Jahresende zu machen, weil wir hochautomatisiert sind und diese Zeit durchaus schaffen, weil wir auch nicht zum Skifahren gehen oder so, sondern da kann man dann durchaus mal am ersten Weihnachtsfeiertag am Abend mal gucken, wie es denn so mit der zukünftigen Bilanz aussehen wird. Sie kennen den Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Selbstständigen. Der Unternehmer unternimmt was und der Selbstständige arbeitet selbstständig. Ja, und dann zu solchen Zeiten, wo Bilanzen erstellt werden, ist zwischen Unternehmer und Selbstständigen relativ wenig Unterschied. Gut, also wir haben aber zahlreiche Lieferanten, vor allem Großkonzerne, die zum 30.06. abschließen. So, und dann gibt es natürlich die Anforderungen vom Aktienmarkt, von der Börse, SEC in den USA, die erfordert, dass hier Bilanzen alle Quartale erstellt werden, ne? Damit der Aktionär weiß, wo er mit diesem Unternehmen dran ist. Denn wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme. Wenn zwischendrin was daneben geht, dann ist das in der Altbilanz nicht sichtbar. Kann also irgendwas passieren. Deshalb wollen die quartalsweise die Zahlen sehen, um abschätzen zu können, geht es mit dem Unternehmen daneben oder nicht. So, jetzt gebe ich Ihnen ja hier mal so ein kurzes Bild. Das ist alles, was Sie jetzt hier kriegen von Aktiva und Passiva. Und jetzt sehen Sie hier vier Quadranten, die Sie bitte nicht direkt gegenüberstellen zwischen Aktiva und Passiva. Das Anlagevermögen ist nicht gleich dem Eigenkapital und das Umlaufvermögen ist nicht gleich dem Fremdkapital. Da gibt es Hunderte an Abstufungen, die hier nur links und rechts gegenüberstehen. Normalerweise gehört ein senkrechter Strich rein. Ich habe den jetzt nicht so geschafft auf die Schnelle, weil ich das mit Textverarbeitung nicht im Excel geschrieben habe. So, wir haben also auf der Aktiva-Seite das Anlagevermögen und das umfasst typischerweise solche Sachen wie Gebäude, Maschinen, Ausrüstungen, PKW, Computer, Büroausstattung. Alles Mögliche. Ne? Das ist so das Anlagevermögen, was ein Unternehmen längere Zeit hält. Interessant ist, dass an dieser Stelle auch so immaterielle Vermögensgegenstände drin sind. Und die haben was Besonderes, die werden nämlich nicht abgeschrieben. Während also ein Gebäude typischerweise man annimmt, dass es nur 50 Jahre hält und deswegen alle Jahr um 2% an Wert verliert, Maschinen mitunter schneller gehen, typischer Eckwert sind so 8 Jahre, bei PKW sind es mittlerweile auch 8 Jahre, bei Büroausstattung so sind es typischerweise 20 Jahre, ein Bürotisch hält 20 Jahre lang, geht man davon aus. Dagegen sind diese immateriellen Vermögensgegenstände, aber auch zum Beispiel Grundstücke, keine Abschreibung unterworfen, die behalten ihren Wert, angeblich. Hin und wieder muss man dann mal korrigieren, wenn also jetzt zum Beispiel ein Grundstück in einem Industriegebiet massiv an Wert gewonnen hat, weil die ganze Region stärker geworden ist, dann hat man hier eine Bewertungsmöglichkeit zu machen. Und auf der anderen Seite, wenn rundherum die Leute wegziehen, das Grundstück weniger wert wird und sie hier korrigieren, dann hat meistens das Finanzamt was dagegen. So, also da gibt es jede Menge Sprengstoff. Es sind Grundstücke, Software, zum Beispiel auch die Domain von whisky.de, die wird nicht abgeschrieben. Beteiligung an Firmen. Da hat man natürlich jetzt die Problematik der Bewertung auch wieder. Wie viel ist so eine Firma wert? Ja. So, um mal zu zeigen, dass es auch schwierig ist, zum Beispiel bei PKW. PKW werden auf 8 Jahre abgeschrieben. Schneller erlaubt es der Gesetzgeber, nicht mehr. Das ist damals unter, die Roten sind schuld, unter Schröder so gemacht worden. Da hat man, glaube ich, von 6 Jahren auf 8 Jahre erhöht. Da hat man auch Computer in der Abschreibedauer erhöht. Da hat man so ziemlich alles in der Abschreibedauer erhöht. Warum? Nicht, weil alles haltbarer wurde. Nein. Sondern weil man mehr Steuern haben wollte vom Staat. Denn in dem Moment, wo man langsamer abschreibt, ist der Wert hoch und wird dann entsprechend zu einem höheren Gewinn führen, weil alle Abschreibungen gewinnmindernd sind. Weil diese Abschreibungen bedeuten ja, irgendwann musst du was Neues kaufen, kostet Geld, ist also gewinnmindernd. Und wenn die Abschreibungen fallen, das heißt, die Werte bleiben höher, wird mehr Gewinn am Ende dabei rauskommen. Und darauf hatte nun diese rot-grüne Regierung ganz besonders viel Lust, möglichst viel Gewinne zu machen, hat allerdings ein Problem, zum Beispiel beim Auto. Ein PKW verliert in den ersten 2 Jahren rund 50% seines Werts. Sie schreiben den aber nur über 8 Jahre ab. Da haben sie gerade ein Viertelwert. Da haben sie also 25% Bewertungsunterschied drin. Manchmal darf man degressiv abschreiben. Das ist aber nicht so oft zulässig. Das heißt, am Anfang schreibt man mehr ab als dann gegen Ende. So, also an der Ecke hat der Staat ganz massiv in die Unternehmen reingegriffen und führt zu einem einmaligen positiven Effekt für die Steuereinnahmen. Aber wenn ich jetzt dann das Auto verkaufe, dann werden Verluste und so weiter realisiert. Dann wird alles wieder normalisiert. Und dann kommt das nächste Auto, dann wird es dann wieder falsch gemacht, dann wird wieder normalisiert. Das heißt also, die nächste Regierung, die dann rankam, die hat schon das ganze Normalisierte wieder und keinen Effekt mehr. Den einmaligen Effekt der Abschreibungsverlängerung hatte Rot-Grün eingesackt, ne? So, ganz, ganz großer Fehler, weil es Reserven aus den Unternehmen rausgenommen hat. Ja, schlimm. Gut, die Roten sind schuld, aber das wissen wir ja alle. Was wir Sie also gerade mitbekommen haben, dieses Anlagevermögen wird über die Jahre immer weniger wert. Das kann 2 Effekte haben. Auf der einen Seite verliert das Unternehmen seine Substanz und es ist nichts mehr da, was langfristigen Wert hat. Wenn man es allerdings schafft, dass die Abschreibungen stärker laufen, als der tatsächliche Wertverlust eines Gegenstands ist, kann man stille Reserven haben. So, und dieser Zwist zwischen Substanzverlust und stille Reserven aufbauen, das ist der Kampf im Anlagevermögen, das Unternehmer und der Staat miteinander führen. So, die guten Unternehmen haben stille Reserven, die schlechten haben sie nicht. So, jetzt kommen wir zum Umlaufvermögen, das auch auf der Aktiva-Seite steht. Das sind zum Beispiel Vorräte. Wir bei whisky.de haben da ein Whisky-Lager. Das ist was wert und das ist ein Vermögen, was das Unternehmen hat. Und das wird zum Stichtag zur Bilanz bewertet. Und das kommt aus einer Inventur. Ich bin im Alter von 15 Jahren sofort losgedackelt zum Supermarkt, zu einem Thom-Supermarkt in einer großen Stadt in der Nähe. Und dort haben wir Inventur, Weihnachten, Elektroabteilung gemacht, Listen, zählen mussten wir, Stückzahlen eingetragen und. Ja, heutzutage gibt es modernere Verfahren, zum Beispiel im Versandhandel, wo man einzelne Versandplätze hat, Lagerplätze hat, die man zählt, die man auch unter dem Jahr zählt. Und wenn man da sicherstellt, dass alle Plätze erreicht werden und dass man eine gewisse Überdeckung hat, dann zählt diese laufende Inventur, so heißt das, und man muss keine Jahresendinventur machen. Also da gibt es einen Haufen verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Schwieriger wird es schon, wenn Sie jetzt Zwischenteile fertigen. Zum Beispiel, wenn jemand Getriebemotore herstellt und der fertigt nun Rotorläufer und davon hat er dann 200.000 auf Lager, dann müssen die bewertet werden mit wie viel. Ist das die Addition der Einzelteile, die man gekauft hat? Plus so und so viele interne Stundensätze, die man gemacht hat? Oder ist das zum Preis eines Ersatzteils zu bewerten, zum Großhandelspreis als Ersatzteil? Also das ist beliebig schwierig an dieser Stelle, wird viel rumgestritten mit dem Finanzamt, wie diese Halbfertigungserzeugnisse sind. Am schwierigsten ist es, habe ich aus meiner Vergangenheit, wenn wir ja Software erstellt haben und die nun zum Teil fertig ist. Kann sein, dass die Software am Ende überhaupt nicht fertig wird. Und dann hat man da rein bewertet. Da muss man nachher abschreiben, weil man sagt, das tut man nicht mehr und so. Wahnsinnig schwierig. So, was aber auch zu den Aktiva gehört, zum Umlaufvermögen, sind die Forderungen, die sie an ihre Kunden haben. Die sind ja schon tatsächlich da und der Kunde wird das bezahlen oder auch nicht. Und deshalb werden diese Forderungen an Kunden normalerweise mit einem gewissen Prozentsatz, der sich aus der Vergangenheit ergibt, wie viele Ausfälle man bei Kundenforderungen hat, wird er dann entsprechend bewertet. Dazu gibt es natürlich auch noch Dinge wie die Kasse und Bankguthaben. Auch die stellen da alle drin. Aber auch, Sie können Wertpapiere erworben haben. wie die bewertet werden, wie die unter Jahr sich halbieren können, ganz schwierig für die Bilanz, macht man alles zum Stichtag. Ne? Drum die großen Konzerne quartalsweise. Und wer es selbst wissen will, muss das relativ zügig machen. Es gibt eine nicht endende Liste. Da gibt es Tausende an Konten, die dort für diesen und jenen und folgenden Zweck ist. Und um jeden dieses Konto hat sich der Staat gekümmert, wie das mit der Versteuerung aussieht. Ganz, ganz schlimm. Da geht es aber nicht aus der Bilanz hervor, sondern nachher aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Abschreibung aus diesen einzelnen, die Bewertungen aus diesen einzelnen Punkten, alle die gehen nachher in die Gewinn- und Verlustrechnung und daraus brechen sich nachher die Steuern. Und diese Gewinn- und Verlustrechnung werden wir später dann nochmal in einem weiteren Video uns anschauen. Wichtig für Sie als Unternehmer ist es, klar darüber zu sein, wie dieses Kapital hier, Ihr Vermögen gebunden ist, wie Sie es aktivieren können, wie Sie darauf zugreifen können, ob, wenn die Zeiten schlechter werden, die Kunden schlechter bezahlen und hier auf Ihrer Vermögensseite da zum Notleiden kommt, das kann Ihnen die steuerliche Einordnung völlig wurscht sein. Hier kommt es darauf an, was nun tatsächlich die Realität hat. Es gibt an dieser Stelle zwei Strömungen, die ja auch von den unterschiedlichen Wirtschaftsphilosophien herkommen. Die einen wollen ein möglichst kleines Anlagevermögen, weil dieses kleine Anlagevermögen Eigenkapital bindet. Und wenn hier Eigenkapital gebunden ist, dann wird der Ertrag pro Eigenkapital, der sogenannte Return on Invest, wird dann kleiner werden. Das heißt, hier müssen diese Dinge raus aus der Bilanz und deshalb wird geleast. Dann gehört Ihnen das Teil nicht, Sie haben es gemietet und dieses Asset, dieses Anlagegut liegt dann in der Bilanz des Leasingunternehmens. Und Sie zahlen dann da für die Nutzung eine monatliche Miete. So, damit haben Sie also die Eigenkapitalbindung im Unternehmen runtergenommen. Sie erleichtern die Bilanz, Sie reduzieren das alles, Sie nehmen das Fleisch raus. Und das ist für einen kleinen Unternehmer, wie einer meiner, ist es furchtbar. Deswegen haben wir keinen Leasingvertrag im Haus. Null, nichts. Leasingverträge bringen auch keine Steuerersparnis an dieser Stelle, sondern zusätzlichen Abfluss, weil die Leasinggesellschaft ja auch noch Geld sehen will. Ne? Also das tun wir nicht. Wir wollen an dieser Stelle mehr Sicherheit haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben Serviceunternehmen, haben etliche Autos laufen und auf einmal kaufen die Leute bei Ihnen weniger Service ein. Jetzt bleiben Ihre Fahrzeuge stehen, aber das Leasingunternehmen sagt, knete. Wenn Sie nun Ihre Flotte schön verteilt haben, dass Sie alle Quartale ein Auto kaufen müssen oder so, dann sagen Sie einfach, oh, ich kaufe kein neues Auto in diesem Quartal. Haben Sie sich komplett dieses hohen Kapitalflusses, der ansonsten sich aus vielen, vielen kleinen Mieten zusammensetzt, haben Sie sich entledigt und haben an dieser Stelle eine sehr schnelle Möglichkeit, im Prinzip Ihre laufenden Kosten zu reduzieren, weil Ihnen das Zeug selber gehört. Und wenn es lang genug ist, funktioniert das auch ganz gut. Ja, wenn Sie ganz groß sind, dann macht es wieder keinen Unterschied, weil Sie dann jedes Quartal einen neuen Leasingvertrag abschließen oder auch nicht. Ne? So. Wir versuchen, ein möglichst abgeschriebenes Anlagevermögen zu haben. Wir versuchen, auch keine Leasingverträge zu haben. Wir versuchen, unsere stillen Reserven möglichst hoch zu halten im Unternehmen, damit wir mit diesem Anlagegut arbeiten können, auch ohne was Neues kaufen zu müssen. Und wir wollen keinen Abfluss an Leasinggesellschaften haben, damit wir an dieser Stelle selbst agieren können. So, das ist Ziel, was ein Klein- und Mittelunternehmer eigentlich hat, was heute immer weniger kommt, weil es auch in Universitäten immer weniger gelebt wird, weil es hier eigentlich um die Hauptzielgröße Return on Invest geht. Und da ist Eigenkapital an dieser Seite immer nur schädlich. Ne? Tja. Kommen wir jetzt zur Passivseite. Die ist nicht minder schwierig und enthält nicht minder viele unternehmerische Entscheidungen. Und die Passivseite ist also, sind nicht die Schulden, sondern ist im Prinzip die Herkunft der Mittel, die diese Aktivseite in Summe finanziert hat. Da gibt es auch eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Und schauen wir uns zuerst jetzt mal das Eigenkapital an. Und dieses Eigenkapital ist nicht da. Das ist eine reine Rechengröße. Viele Leute machen sich da eine Menge Gedanken über dieses Eigenkapital, wo das ist und so weiter. Typischerweise bei Anfängern, die das erste Mal zur Bilanzen kommen und sagen, wo ist denn das Eigenkapital und so. Und das ist eine reine fiktive Rechengröße, die eine wichtige Eigenschaft hat. Sie muss positiv sein. Wenn sie negativ ist, sind sie ja pleite. Also sie müssen im Eigenkapital positiv bleiben. Das ist es. Und wenn das Eigenkapital negativ ausschaut, dann müssen Sie irgendeine Finanzierung ins Unternehmen reingeben, ein Fremdkapital reinnehmen, das dann so groß ist, dass beim Eigenkapital doch was hier überbleibt. Ne? Also Sie müssen dann den Rest auf der rechten Seite erhöhen, damit das Eigenkapital an dieser Stelle nicht so schlimm aussieht. Allerdings muss das von jemandem gemacht werden, der auch im Prinzip ihnen dieses Geld wirklich gibt. Also eine Bank, die sagt, ich gebe ihnen das Geld für so und so viele Jahre oder so und so viele Monate oder bis zum nächsten Ersten. Schwierig. Und dafür sind dann typischerweise Geldabflüsse, Zinsen erforderlich. Da kommen wir dann gleich noch ein bisschen drauf. Da kann man dann relativ schwierig sehen. So, dieses Eigenkapital kann man auch als die Schuld des Unternehmens an den Unternehmer sehen, dann wären rechts alles Schulden, aber ich sehe es nicht so gerne, ich sehe das als das, was ich mir erarbeitet habe. Fremdkapital will immer Zins sehen. Das ist der Sinn und Zweck von Fremdkapital, was vergeben wird, nämlich Geld zu verdienen, Zins zu bekommen. Da habe ich mehrere Videos gedreht, habe ich letztlich mal Eigenkapital, Fremdkapital und meine Entscheidungen bei der Börseninvestition. Ein ziemlich komplexes Thema, was auch in den Kommentaren komplex diskutiert wurde. Und natürlich hier den Zins überhaupt als solches, denn wenn ich einem Fremdkapitalgeber keinen Zins biete, wird er mir das Geld nicht geben. So einfach ist das. Und deswegen kannst du entweder eine Kolchose haben, einen volkseigenen Betrieb, dann teilt dir der Staat irgendwelches Kapital zu. Das taugt aber vorne und hinten nichts. Wissen wir, Sozialismus ist bislang immer gescheitert und birgt. Ja, es ist ein Todestrieb im Sozialismus, habe ich in meinem Buch beschrieben. Der Todestrieb im Sozialismus bedingt immer das Scheitern. Ein Sozialismus wird nie funktionieren, weil er ja die Eigeninitiative der Menschen nicht motiviert. Und die motiviert man am besten mit Geld. Ja, also hier ist Zins für das Fremdkapital erforderlich. Und dieser Zins muss erwirtschaftet werden. Und wenn also dann neben dem Erwirtschaften dieses Zins etwas übrig bleibt, dann kann man es auch als Gewinn an den Unternehmer ausschütten. Aber 90% dieser Mittel werden von den Unternehmern dazu verwendet, das Eigenkapital zu erhöhen. Werden also thesauriert, wie es so schön heißt, im Unternehmen weitergeschrieben. Und man kann sich eine neue Maschine kaufen, damit man mehr produziert. Man kann sich eine Maschine kaufen, dass man automatisiert. Man kann neue Märkte angehen mit diesen Mitteln und. Da habe ich einen sehr interessanten Vortrag von Herrn von Solms, schreibe ich ihn unten in die Beschreibung, wie immer mit rein, gehört gehabt, über das ich ein eigenes Video gedreht habe, wie der Staat, wie wirtschaften Staat und Klein- und Mittelunternehmen unterschiedlich. Ne? Der Staat gibt alles sofort aus, restlos und macht Schulden. So, ganz schlechtes Wirtschaften. Und die Unternehmen, die thesaurieren. Das heißt, die schreiben ihre Gewinne im Unternehmen fort und versuchen hier mehr zu erschaffen. So, also der Staat raus die Knete, verschulden und der Unternehmer vorsichtig investieren, weitermachen, aufbauen. Grundsätzliche Unterschiede und deshalb niemals hin zum Staat, immer hin zur Privatwirtschaft, weil das vorwärts geht und nicht rückwärts. Ne? Wenn man diese Gelder dann thesauriert, also im Unternehmen drin behält, statt auszuschütten, hat man A, Möglichkeit, um zu wachsen. Zum Beispiel wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden. Wir können damit ein großes Lager aufbauen und damit sind wir lieferfähig. Lieferfähiger vielleicht als andere, auch seltenere Flaschen, auch teurere Flaschen. Die können wir uns auf Lager legen mit diesen einbehaltenen Gewinnen. Und jetzt liegt das Geld halt nicht bei mir privat auf dem Konto, sondern es liegt investiert in der Firma in Form eines Warenlagers. Bei einer KG ist es so, dass dieses Warenlager tatsächlich aus dem Netto bezahlt ist. Also es ist nicht so, das behalte ich in der Firma und dann ist steuerfrei und so weiter. Nein, bei einer KG Das ist whisky.de GmbH und Co. KG, ist eine KG, also eine Personengesellschaft aus mehreren Personen. Und da sind alle eingelegten Mittel natürlich versteuert. Voll. Ne? Tja, und man kann mit diesen thesaurierten Mitteln, die man im Unternehmen lässt, den Anteil an Fremdkapital, was Zinsen sehen will, reduzieren. Also hier Eigenkapital zu Fremdkapital, der übliche Konflikt, der von den modernen Wirtschaftswissenschaften immer in Richtung Fremdkapital geht, weil man dann das bisschen Eigenkapital, was man drin hat, höher verzinsen kann. Mit dem Rest des Eigenkapitals kann man ein weiteres Unternehmen gründen, das kann sich wieder verzinsen und so weiter und so weiter. Und damit hat man also dann eine Menge Firmen laufen, die man als Unternehmer betreibt, ordentlich Gewinne rauszieht, seinen Anteil ans Fremdkapital abgibt und in Summe mehr drin ist, als wenn ich ein kleines Unternehmen selbst führe. Das ist mitunter schon richtig, diese Theorie. Aber eine Menge Risiken stecken in diesen Unternehmen drin, weil so viel Fremdkapital, weil so viel permanenter Kapitalfluss nach außen da ist. Ein gut finanziertes Unternehmen mit wenig Fremdkapital ist in einer Krise viel stabiler. Da werden wir im späteren Beitrag mal über die Gewinn- und Verlustrechnung und vor allem die Kostenrechnung eines Unternehmens, werden wir uns hier mal mehr Gedanken drüber machen müssen. Das ist das, woran unser Wirtschaftssystem im Moment krankt, wo so viel daneben geht. Auf der Passivseite stehen auch Lieferantenkredite. Das heißt, man bekommt Ware, verkauft die und bezahlt die Rechnung später. Dann hat man einen Lieferantenkredit erhalten, und zwar in Form einer Ware oder einer ausgesetzten Zahlung, je nachdem, wie man es sehen will. Und die Automobilhersteller in Deutschland, typischerweise 90 Tage. Ich habe damals für die Automobilindustrie mit meinem Ingenieurbüro oder Ingenieurgesellschaft mit einem Haufen Leuten gearbeitet. Und wir hatten damals noch 60 Tage Zahlungsziel. Und in dieser Zeit, das war vor dem Jahr 2000, deutlich vor dem Jahr 2000, in den 90ern, haben die das auf 90 Tage erhöht. Und dann haben sie auch nach 90 Tagen nicht unbedingt bezahlt. Das heißt, die haben sich bei den kleinen Zulieferern ihre Lieferantenkredite geholt und dann die Zahlungen überschritten, weil sie sind ja die Großen, klag doch gegen mich und so, kriegst nachher keine Aufträge mehr. Und das hat ein Unternehmer dermaßen reingeritten, es war bei Volkswagen, dass er sein Unternehmen dann verkauft hat an die Prevent Group. Und diese habe ich ein Video zugedreht. Und diese Prevent Group hat dann die über 100 Millionen, oder waren es 250 Millionen, bei Volkswagen eingefordert. Und die haben sich beziert und so weiter. Dann hat er gesagt, okay, dann hört er auf zu liefern. Hat sich mit Rechtsanwälten abgestimmt, war alles in Ordnung. Und dann hat mit geballter Faust hinterm Rücken hat Volkswagen die 250 Millionen bezahlt. Wenn es 250 Millionen waren, vorsichtig. Aber Volkswagen, die Leute dort haben auch ein Elefantengedächtnis. Die haben ihn nachher, als dann diese, denn dann standen die Bänder bei Volkswagen still, weil die Prevent Group da nicht mehr zugeliefert hat. Ne? Golf, Passat waren Bezüge für Sitze, Kopfstützen und sowas. Ne? So, und dann haben sie bezahlt, die haben wieder das Liefern angefangen, aber die Verträge wurden nicht verlängert. So, damit hat man nachher das Unternehmen pleite. Und diese Prevent Group hat also ein tolles Schnäppchen gemacht, auf dem Rücken aller Mitarbeiter, dass sie nämlich im Prinzip dem Unternehmer weniger bezahlt haben, als die 52 Millionen, die sie kassiert haben, weil der Unternehmer gesagt hat, das Geld von Volkswagen siehst du eh nicht. Dann hat er einen Teil davon genommen, die Prevent Group hat sich den Rest reingeholt und dann musste das Unternehmen in Kurzarbeit gehen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile abgewickelt wurde oder wie es gelaufen ist, keine Ahnung. Jedenfalls hat Volkswagen, nicht die Prevent Group, Volkswagen hat durch die Verzögerung ihrer Zahlungen hier dem kleinen Unternehmen ganz massiven Schaden zugefügt, kleinen und Mittelunternehmen massiven Schaden zugefügt, indem sie einfach diese Lieferantenkredite missbraucht haben zur Finanzierung des eigenen Unternehmens. Minimierung der Zinszahlungen nach draußen. Ne? Dell in den 90er Jahren, der Computerhersteller, hat das vorgemacht gehabt, wie der also seine Computer längst beim Kunden hatte, als er dann die Lieferanten Intel und Co. für die Chips und so weiter bezahlt hat. Da kam das erste Mal für mich so richtig sichtbar. Aber diese Zahlungen, verspäteten Zahlungen, wenn man damit nun sein Unternehmen finanziert, zusätzlich über irgendwas hinaus, dann hat man das Problem, wenn die Umsätze zurückgehen, dann muss man dennoch irgendwann diese Lieferantenkredite bezahlen und dann wird es schwierig, dann wird es enge. Das heißt, das funktioniert alles, wenn man wunderbar im konstanten Pfad, im Wachstum drin ist, läuft das alles super. So wie hier etwas zurückgeht, die Einnahmen sinken, aber die Lieferantenkredite trotzdem bezahlt werden müssen, dann wird es schwierig. Ne? Und da ist dann wieder hier auf der Lieferantenseite ein großes Risiko drin, was unsere modernen Betriebswirte an dieser Stelle nicht so sehen. Ne? Sonst würden sie es an dieser Stelle nicht so machen. Und jetzt kommen wir an dieser Stelle so langsam in die Zombie-Firmen rein, weil jetzt neben diesen Lieferantenkrediten gibt es auch noch Krediten bei Banken, die Langläufer sind, die auch Kurzläufer sind, die konturkohärent sind, also direkt auf dem Konto, mit dem Zahlungen Ein- und Ausgänge beglichen werden oder erfolgen. Dort sind die Zinsen momentan niedrig. Ein Kleinunternehmen wird nach Basel-II-Richtlinie der Banken immer hohe Zinsen bezahlen, weil die sagen, ist, stirbt der Unternehmer, Risiko hoch, also müssen wir die Zinsen hoch machen, damit wir hier unser Risiko abgesichert haben. Wenn die Firmen mal größer werden, sagt man, ist nicht mehr so von den Personen abhängig und ab einer Mitarbeiterzahl, glaube ich, von 2000, wenn also da die Mitbestimmung und die freigestellten Betriebsräte und so weiter, all das da zum Tragen kommt, dann sagt der Staat, nee, jetzt musst du kein Basel mehr, keine zwingenden Zinsen mehr, jetzt verhandelst du mit der Bank selber. Oder die Regulierungen gelten nicht, die Bank kann den Zins mit dir automatisch verhandeln. So, das heißt also, an dieser Stelle gibt es nun Zinszahlungen an die Banken. Und da wir so hoch versteuert werden, die höchsten Steuersätze in Europa haben, die vor allem bei den kleinen und Mittelunternehmen durchgesetzt werden, die großen können sich international da verdünnisieren mit ihren Steuern über ja, Irland und Niederlande. Und tun sie auch. Bei IKEA zum Beispiel hat man noch 0,5% Steuer, ne, mitgekriegt. Und wenn er auf 1 steigt, dann wird der Controller gefeuert, der Chefcontroller oder der Finanzchef. Also die ziehen das alle weg. Ne. Und zwar alle großen Konzerne machen das so. Keine Ausnahme. Man versucht jetzt die amerikanischen Internetkonzerne dazu, Steuerzahlungen zu bewegen. Wenn man aber ein ordentliches Gesetz machen würde, würde man die eigenen Konzerne auch erwischen. Und das wollen die nicht. Ne. Also hier kämpft altes Geld mit neuem Geld darum, wer wo Steuern bezahlt. Ne? Also, aber um sie geht es nicht. Ne? Nein, 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 nein. Nur altes Geld gegen neues Geld. Und wenn nun die Zinsen steigen würden, was sie bestimmt nicht tun werden, dann würde diese Zinslast auf die Unternehmen drücken und das würde relativ zügig ins Versagen führen. Warum? Weil die kleinen und Mittelunternehmen einen geringen Eigenkapital Stock haben aufbauen können über die Jahre. Und ich habe die letzten Zahlen gesehen, ist bestimmt schon 5, 7 Jahre her, da lagen sie bei 18%, bei 12% bei den kleinen Firmen und bei 18% bei den Großfirmen. Die Tendenz war allerdings sanft steigend. Vielleicht sind wir jetzt bei 18 und 22% oder so, aber jedenfalls mehr als ein Viertel, eher ein Fünftel ist nur Eigenkapital. Der Rest ist fremdfinanziert. Das habe ich gerade fast erst gedanklich umgedreht gehabt. Also wir haben ein sehr kleines Eigenkapital und ein hohes Fremdkapital. Es liegt daran, dass wir so viel Steuern bezahlen müssen, dass sich das Eigenkapital nicht aufbauen kann. Ganz einfache Geschichte. Der ständige Abfluss, der Drain hin zum Staat, hindert daran, Eigenkapital aufzubauen und hält die Abhängigkeit von den Banken hoch bei den kleinen und Mittelfirmen. Ganz, ganz schwierig, ne? Große Probleme, wenn hier die Zinsen steigen, dann würde es zu massiven Pleiten führen. Das ist das, was mit den Zombie-Firmen so benannt wird. Die leben nur, weil die Zinsen so niedrig sind. Die haben früher hohe Zinsen bezahlt, dann gingen die Zinsen runter und sie haben weiter Geld rausgehauen, weiter ihre Gewinne nicht erhöhen können, so immer weiter in die Schuldenkrise reingefallen. Und jetzt, wenn die Zinsen sich erhöhen würden, würde das sofort dann zum negativen Eigenkapital führen. Und dann wären sie raus. Ein wichtiger Grundsatz zum Schluss, das habe ich von einem IKB-Banker, Industriekreditbank, ein Finanzierer von kleinen und Mittelunternehmen. In meiner Familie gibt es einen Industriebetrieb, der dort mit finanziert hatte. Und da haben wir mit dem Banker gesprochen, das ist jetzt schon 30 Jahre her. Und diese heißt mittlerweile anders, IKB Deutsche Industriebank. Und deren Zielgruppe sind also die kleinen und Mittelunternehmen. Und der hat also was Interessantes erzählt gehabt. Gute Bilanzen sind in Wirklichkeit besser und schlechte Bilanzen sind in Wirklichkeit schlechter. Das heißt, die einen haben die Reserven und die anderen versuchen alle Tricks und Möglichkeiten auszunutzen, damit ihr Eigenkapital positiv bleibt. So. Irgendwo findet sich ein Unternehmen in der Mitte oder nicht. Auf jeden Fall, wenn man eine schlechte Bilanz sieht, weiß man, sie ist in Wirklichkeit noch schlechter. Und wenn man eine gute sieht, weiß man in Wirklichkeit, sie ist noch besser. Und das ist das Problem, wenn man dann Aktien bewerten will, zu erkennen, ist die Bilanz wirklich gut oder nicht. Aber diese IKB selber rutschte in der Finanzkrise auch in die Krise, hatte wohl nicht so wirklich eine gute Bilanz. Boah, ist gemein. Und die wurde dann später von, wie heißen die Dinge, Lone Star oder so hieß das Finanzunternehmen, dann aufgekauft. Dann sieht man in der Krise, Cash is King. Wer also was hat, kann dann die letzten Bruchstücke zusammensuchen. Dann wurde die Bank also dann hübsch gerettet. Mittlerweile hat Lone Star, glaube ich, die IKB wieder verkauft oder will sie verkaufen. Da kann man so richtig schön sehen, wie hier ein Finanzinvestor mit Geld ein Unternehmen mit einer schlechten Bilanz dann zu sich rüberziehen konnte, dann es wieder aufbaut, wieder verbessert und dann verkauft. Banque Nationale Paribas, meine ich, hätte sich dafür interessiert. Tja, an dieser Stelle mit den Schulden gilt ein alter Spruch: Hast du 100.000 Euro Schulden bei deiner Bank, hast du ein Problem. Hast du 100 Millionen Schulden bei der Bank, hat die Bank ein Problem. Das muss man jetzt an der Stelle auch sagen. Wenn Sie hier mit diesem riesigen Kredit in Ihrer Bilanz ausfallen, dann hat die Bank ein Problem. Weil die schlägt sofort in ihr eigenes Eigenkapital durch. Wenn Sie allerdings einen kleinen Kredit haben, der jetzt als kleines Mittelunternehmen für Sie mit 100.000 so ein Mordsding ist, die Bank sagt, yo, Peanuts, wie es die Deutsche Bank früher gesagt hat, für Sie selber ist das entscheidend. Fällt der Kredit aus, tja, ist Ihr Unternehmen hinüber. Ne? So. Und deshalb werden große Unternehmen häufig von einem Konsortium von Banken finanziert, damit also das Versagen eines Unternehmens nicht so übel durchschlägt. Vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, letzter Woche oder so, gab die Landesbank Baden-Württemberg bekannt, dass sie ihr Engagement in der Automobilindustrie reduzieren will. Ja, auf einmal haben sie nämlich gemerkt, sie haben zwar bei den Zulieferern viele kleine Kredite laufen zusammen, aber in einer Branche eine riesen Summe an Krediten laufen. Und jetzt gehen ja die ersten Unternehmen in der Zulieferindustrie schon pleite. Eisenmann, Lackieranlagenhersteller, auch die Teslas werden von Eisenmann lackiert. Aber dann auch Mahle ist zwar nicht pleite, musste aber Betriebsteile schließen, dann Gießereien haben schon hier Teile abgebaut und so. Also es fängt schon langsam an zu kriseln, die Kurve neigt sich deutlich runter und am Ende landen alle diese Unternehmen auch bei der Landesbank Baden-Württemberg. Und da kriselt es dann in der Bilanz von denen. Ein Staat, die Landesbank Baden-Württemberg, ist halt von den Sparkassen und von Land Baden-Württemberg und das waren schon immer keine guten Unternehmer. Der Staat, wie ich am Anfang sagte oder zwischendrin sagte, ist noch nie ein guter Unternehmer gewesen. So. Und die haben natürlich jetzt langsam da drin in ihrer Bilanz hängen von der deutschen Automobilindustrie. Da geht es gerade so abwärts. Die Gewinnwarnungen hageln von allen Seiten. Die Zulieferer wie gesagt, melden Insolvenz an oder schließen einzelne Werke, weil sie keine Auslastung mehr haben. Und bei der Landesbank Baden-Württemberg kommt das alles an. Tja, Fazit, kommen wir langsam zu Ende. Das Wichtigste für den kleinen und Mittelunternehmer ist es, im Vorfeld der kommenden Megakrise das Fremdkapital möglichst zu reduzieren, um hier Abhängigkeiten zu verhindern. Denn es kann sein, dass man ihnen ein Fremdkapital nicht verlängert. Wenn Sie einen vierjährigen Kreditvertrag laufen haben, der kommt zum Ende, Sie wollen nachfinanzieren, dann sagen die, oh, das schaut aber schlecht aus. Jetzt müssen wir die Zinsen anheben, weil bei Ihnen in der Branche schwierig. Ne? So, dann haben Sie mehr Zinszahlung Richtung Bank. Hält das Ihr Eigenkapital bis zum nächsten Bilanzstichtag durch? Ja, weiß man nicht so. Zahlt der Kunde so viel in der Krise, hält der Kunde sich eher jetzt zurück? Da kommen wir dann im weiteren Video bei der Kostenrechnung mit fix und variablen Kosten dann dazu. Wird schwierig an dieser Stelle. Ne? Deshalb diese Abhängigkeit vom Fremdkapital. Versuchen Sie alles in Ihrer Möglichkeit Stehende zu tun, um Ihre Kredite nicht zu verlängern, sondern abzuzahlen. Verschieben Sie Ihre Investitionen damit sie da keinen Zusatzbedarf haben. Genau das passiert ja im Moment. Die Investitionsgüterindustrie hat gerade einen Auftragseingang, der geht so runter. Warum? Weil die Unternehmer sich einigeln und sagen, ich muss meine Exposure, meine Gefährdung durch Fremdkapital reduzieren, so gut es geht. Und das Beste dabei ist, keine neue Investition zu tätigen, sondern aus meinen stillen Reserven im Anlagegut zu leben. Darauf, an der Stelle, kommt es drauf an. Die Banken, die zuerst aus diesen Krediten rauskommen, die sind fein raus, weil sie ihr Geld noch bekommen. Und die anderen, späteren, nee, die nicht. Ne? Wenn du als Bank rauskommst, verlierst du nur die Zinsen. Kommst du als Bank nicht raus, verlierst du dein Eigenkapital. Was ist schlimmer, Eigenkapital verlieren oder Zinsen zu verlieren? Am Ende ist Zinsen zu verlieren schlimmer. Ne? Also auch hier wird die Kreditvergabe trotz Niedrigzins, die von der Zentralbank hier kommt, wird die Bereitschaft der Banken, hier notleidende Firmen zu finanzieren, durchaus gering bleiben. Ne? Da können sie ihre Zinsen senken, wie sie wollen. Die werden da nicht investieren, weil einfach das Versagen des Unternehmens einfach möglich ist und dann ihr Eigenkapital weg ist. Ne? Ein Teufelskreis. Und die kommende Krise ist zwingend erforderlich, weil dieses ganze System aus Ausmelken von kleinen und Mittelunternehmen und das Geld verschieben über die Großunternehmen einfach nicht länger tragbar ist. Geht nicht. Ne? Deshalb wird die Krise kommen. So, bereiten Sie sich mit Ihrem Unternehmen darauf vor. Bleiben Sie meinem Kanal gewogen, da kommt noch mehr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.